Lieber Vater, danke für deine Worte, die du zu uns sprichst. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen Hoffnung. Und wir brauchen Worte, die berühren, die tiefer fallen, als nur, dass wir einen schönen Gedanken nachgehen. Wir brauchen Worte, die in unserem Herzen etwas freisetzen. Wir brauchen Worte der Liebe, des Zuspruchs, der Ermutigung und der Korrektur. Herr, und wir bitten dich, dass du jetzt redest durch dein Wort und dass du uns das Herz konkret dafür aufmachst, dass es nicht an uns vorbeizieht, sondern dass es das tut, wozu du es sendest. Amen. Ich hatte ja begonnen mit diesem Satz: Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wie ist denn das eigentlich? Würdet ihr dem zustimmen? Angesichts der Personalentwicklung in unserer Kirche müsste man vielleicht sagen, die Ortsgemeinde war die Hoffnung der Welt. Es gibt ja immer zwei Perspektiven, mit denen man auf etwas schauen kann. Und diese zwei Perspektiven sehen und hören wir jetzt mal.
Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt? Nein. Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Aber in Wahrheit glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.
Ja, dieselben Worte aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Und dieser zweite Teil, der motiviert mich, immer wieder in Gemeindearbeit da zu sein. Aber man muss ja auch ehrlich fragen, ist nicht Jesus die Hoffnung der Welt? Kann man Jesus einfach mit der Ortsgemeinde austauschen? Ja, Jesus ist die Hoffnung der Welt, aber das Neue Testament beschreibt uns, dass die Gemeinde sein Körper ist. Er ist der Kopf, das Haupt und wir sind die Glieder, sein Körper. Und sie hat noch ein anderes Bild für die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Braut und er ist der Bräutigam. Und es wird zur Hochzeit kommen und darauf geht alles zu. Und die Braut soll sich schön machen, weil sie ja zum Bräutigam passen soll. Jesus ist durch die Ortsgemeinde erfahrbar, in der Verkündigung, aber auch im Miteinander der Gemeinde. Und wie sich die Gemeinde für die Welt einsetzt. Darin wird Jesus erfahrbar. Die Ortsgemeinde ist ein Hoffnungsort. Sie ist es, weil Jesus da ist. Und gleichzeitig muss sie es immer wieder neu werden. Denn sie ist gefährdet, dieser Hoffnungsort. Warum? Weil zum Beispiel in unserer Gemeinde bis auf 5 Menschen alle anderen unvollkommen sind. Jetzt überlegen Sie mal, wer die 5 sein könnten. Ich wollte ja nur mal hören, ob Sie noch so dabei sind. Nein, weil wir alle unvollkommen sind, alle miteinander. Und deswegen ist das auch immer gefährdet, das Miteinander. Und jetzt, bevor wir anfangen, nochmal die Frage, wer ist eigentlich die Ortsgemeinde hier? Haben Sie eine Idee? Ohne Worte. Wir. Die Ortsgemeinde ist nicht da irgendwo oder im Gemeindehaus oder was weiß ich. Die Ortsgemeinde sind wir. Und uns allen sagt Petrus das, was wir schon in der Lesung gehört haben. Er fängt an und sagt, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Er hat erst zu den Frauen gesprochen in seinem Brief, dann zu den Männern und jetzt sagt, und jetzt, was jetzt kommt, ist für alle. Das heißt, für uns auch. Und er zählt das so schön auf. Mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Und das heißt nichts anderes, baut einander in Liebe auf. Baut einander in Liebe auf. Darin sollt ihr gleichgesinnt sein, dass ihr das als gemeinsames Ziel habt, dass ihr reife, von Jesus geprägte Persönlichkeiten werdet, die in seinem Dienst stehen. Das ist das Ziel. Und zwar nicht einzeln jeder für sich, sondern im Miteinander. Luther hat einmal gesagt, er kann ja Dinge immer schön ausdrücken, er hat gesagt, in der Gemeinde soll einer dem anderen zum Christus werden. Das heißt, du wirst für mich zum Christus und ich werde für dich zum Christus. Das soll in der Gemeinde sein. Jemand hat mal ganz schön, fand ich, die Gemeinde beschrieben als ein Gewächshaus. Ein Gewächshaus, in dem ein Klima herrscht, in dem Menschen aufblühen können. Ein Gewächshaus, in dem Menschen Jesus kennenlernen, ihr Leben ihm anvertrauen und dann erfahren, wie diese Liebe von diesem Jesus sie verändert. Wie sie plötzlich merken, ich kann ja doch umkehren von dem, was bisher so falsch gelaufen ist. Wo sie merken, ich bin so oft verletzt worden, vielleicht auch zu Hause in meiner Familie. Ich habe so eine schwierige Geschichte. Und dass Heilung passiert. Und dass Menschen plötzlich Kraft bekommen zu etwas, wo sie nie Kraft hatten. In diesem Gewächshaus der Liebe Gottes sollen Menschen aufblühen und dann können sie das werden, was Gott eigentlich in sie hineingelegt hat. Dafür ist es da. Dafür ist Gemeinde da. Dass Menschen, die hierher kommen, spüren, hier gibt es einen anderen Geist. Hier gibt es Menschen, die sich von diesem Jesus wirklich beeinflussen lassen. Und daraufhin etwas passiert und sich verändert. Und im Grunde genommen sagt ja Petrus nichts anderes als seid wie Jesus, weil das sind alles Eigenschaften, die Jesus hatte. Haltungen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Da heißt es von ihm, als er das Volk sah, da jammerte es ihn, weil die Menschen ohne Führung und Leitung waren. Das hat ihm alles rumgedreht. Er hat Anteil genommen am Zustand seines Volkes. Ich habe eine schöne Geschichte von einem Rabbi gelesen, der erzählt von zwei Bauern, die in der Schenke beim Wein zusammensaßen. Und als sie schon so ein bisschen leicht angetrunken waren, fragte einer den anderen, sagt, liebst du mich? Ich liebe dich sehr, antwortete der andere. Da entgegnete der Fragende, du sagst zu mir, ich liebe dich und weißt doch nicht, was mir fehlt. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du es wissen. Der Rabbi hat begriffen, das ist wirkliche Liebe, das Bedürfnis des anderen zu spüren und sein Leid zu tragen. Mitleidig. Dann das nächste, brüderlich. Versteht euch als Geschwister. Ich kann da schlecht mitreden, ich bin Einzelkind. Und ich weiß, wenn manche das hören, verleiern sie die Augen, weil sie an ihre Geschwister denken, ihre Leiblichen. Bei manchen glänzen aber vielleicht auch die Augen und bei manchen sind sie erloschen, wo der Kontakt abgebrochen ist. Ganz unterschiedlich. Aber es geht ja hier nicht um das Leibliche, sondern es geht um die Jesusverwandtschaft. Darum geht das Brüderliche. Jesus hat gesagt, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder. Und dann sagt er auch noch, und der ist meine Mutter. Ja? Also mit dem bin ich verwandt. Und das heißt nichts anderes, diese geschwisterliche Verwandtschaft. Ich sehe Jesus in dir und du siehst Jesus in mir. Der verbindet uns und der mutet uns einander zu. Brüderlich, barmherzig. Wann braucht man eigentlich Barmherzigkeit? Meistens das, wenn Menschen Fehler machen oder in Schuld verstricken. Und dass man sie dann nicht allein lässt. Dass sie es nicht allein ausbaden und auslöffeln müssen, sondern dass man da ist. Barmherzigkeit heißt, ich erweiche mein Herz. Jesus hat die tolle Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Das war eigentlich der, der von dem Verletzten am weitesten weg war. Der war eigentlich ein Feind für den. Und der hat sein Herz erweichen lassen und hat sich um diesen Mann gekümmert. Das ist Barmherzigkeit, Zuwendung aus dem Innersten. Ich reagiere nicht zuerst mit Paragraphen, sondern mit dem Herzen. Das ist Barmherzigkeit. Und ich bin bei Fehlern schon mal großzügig. Barmherzig. Und dann kommt noch das Wort demütig. Demütig heißt eigentlich von sich selbst herunterdenken, von der Wortbedeutung. Von sich selbst herunterdenken. Das heißt, ich nehme ernst, dass Gott dir einen Wert gegeben hat. Das nehme ich ernst. Dann bin ich demütig. Jesus hat gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und deswegen waren es die verlorenen Wert, dass er sie gesucht hat, weil er gesagt hat, die haben einen göttlichen Wert. Und deswegen haben sie auch einen göttlichen Wert für uns. Und wir sollen sie suchen und ihnen nachgehen. Ich bin demütig. Und das alles schreibt Petrus einfach mal so ganz lapidar, seid das. Vieles, was wir hier lesen, hat ja mit Empathie zu tun. Oder man könnte auch sagen, mit emotionaler Intelligenz. Und da sind die einen stärker und die anderen nicht ganz so stark da drin. Mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Aber es ist an alle gesagt. Es könnte natürlich auch heißen, ihr drüben auf dieser Seite, ihr kümmert euch mal in den nächsten 10 Jahren um mitleidig. Und ihr so in der Mitte, ihr macht mal brüderlich, versucht das mal geschwisterlich zu leben. Ihr seid für die Barmherzigkeit zuständig, die voranzubringen und ihr würdet euch um die Demut kümmern. Aber das sagt Petrus nicht. Er sagt es ja zu allen. Gleichermaßen alles zu allen. Und er sagt nicht, ihr legt jetzt ein 10 Jahre Entwicklungsprogramm auf und am Ende kommt das dabei raus. Nein, er fordert sie einfach auf, seid das. Wie geht das? Wenn es für alle gesagt ist, dann kann es nur gehen, wenn es für alle eine gemeinsame Quelle gibt, wo man das findet. Es geht nicht zuerst um menschliche Züge, sondern es geht um das, wozu uns der Geist Gottes, der die Atmosphäre in diesem Gewächshaus bestimmt, wozu er uns befähigt. Er hat das alles. Und er sagt, und jetzt seid das und lebt das. Und wenn wir Petrus ernst nehmen an dieser Stelle, dann heißt das, die Gemeinde ist immer ein Ort und wird es immer bleiben, solange es Gemeinde gibt. Und die gibt es, bis Jesus wiederkommt. Wird sie immer ein Ort bleiben, an dem um die Liebe gerungen wird. Sonst bräuchte er das nicht schreiben. Sie wird immer ein Ort sein, an dem um diese Liebe gerungen wird. Und das sollte immer Priorität haben im Gemeindealltag. Und wo es das nicht hat, sollten wir es nicht hinnehmen, sondern sollten es wieder an die Stelle setzen, wo Jesus es hinsetzt. Dass die Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen aufblühen können, wo Menschen erleben, da geht man mitleidig miteinander um, geschwisterlich, barmherzig und demütig. Da ist die Gemeinde die Hoffnung der Welt, weil es in der Welt oft anders ist. Ich möchte euch ein kleines Beispiel von mir erzählen. Ich habe da drüben im Gemeindehaus ja mein Büro. Und mein Schreibtisch ist ziemlich am Fenster, das zu dieser Seite rausgeht. Und direkt unter meinem Fenster geht die Kellertreppe zu unserem Keller runter. Und daneben steht das Trafohäuschen von der Telekom. Und ich erlebe immer wieder, wie Leute, Männer, irgendwie ein dringendes Bedürfnis verspüren und dann in diese Kellertreppe hinabsteigen oder sich in die Ecke von dem Trafohäuschen drücken. Das hat mich immer sehr geärgert, weil ich pinkel ja auch nicht anderen vors Fenster. Und dann habe ich überlegt, ja, wäre vielleicht eine Maßnahme, dass man die Telekom bittet, das Trafohäuschen unter Strom zu... Aber das habe ich dann nicht weiter verfolgt. Und dann hat Gott mir, das kann ich nur sagen, weil da wäre ich, glaube ich, selber nicht drauf gekommen, eine Idee gegeben. Und das hat etwas ein bisschen mit Barmherzigkeit zu tun. Ich kriege es ja nicht immer mit, aber wenn ich es mitkriege, dass Leute so einen Anlauf nehmen, dann mache ich mein Fenster auf und sage, ich hätte für Sie hier eine Toilette im Gemeindehaus. Wisst ihr, wie die Leute reagieren? Manche sind sofort verschwunden, mit halboffenem verschwunden. Manche sagen, ich wollte hier gar nicht hinpinkeln. Und letzte Woche habe ich erlebt, wie einer dankbar das Angebot angenommen hat, rumkam und ich sagte, hier einmal die Treppe rauf, da ist die Toilette. Und das hat ein bisschen was mit Barmherzigkeit zu tun, weil wart ihr selber schon mal in der Stadt in der Situation, wo ihr gedacht habt, wenn ich jetzt nicht gleich ein öffentliches Klo finde, passiert irgendwas. Und es gibt in Haifa nicht so viele öffentliche Klos. Ja, also das war so ein Gedanke und da weiß ich, das kam eigentlich nicht von mir, weil ich hätte mich eigentlich immer noch wahnsinnig geärgert. Aber das ist so ein Umgang zu haben, nur als kleines Beispiel. Ich habe eine Geschichte gelesen von dem Theologieprofessor und Gemeindeberater Johannes Reimer, der ja Anfang des Jahres bei uns war. Und diese Geschichte will uns der Holger mal kurz vorlesen, weil die nochmal etwas ausdrückt, dass die Gemeinde der Hoffnungsort ist, die Hoffnung der Welt. Holger.
Was wahre Liebe kann, habe ich zum ersten Mal bewusst während eines Gottesdienstes in der Olaikirche in Tallinn im Jahre 1974 erlebt. Jahrelang hatten die Gemeinden in Estland jeden Freitag für die Erweckung im Land gefastet und gebetet. Und jetzt war sie da. Hier geschah Erstaunliches. Abend für Abend strömten unzählige Menschen in die Kirche. Man betete für Kranke und diese wurden gesund. Menschen, die jahrelang im Streit gelebt hatten, versöhnten sich. So etwas hatte man in dieser Gemeinde oder in dieser Gegend noch nie vorher erlebt. Und schon bald kamen Menschen aus der ganzen UdSSR nach Tallinn. Auch Menschen, die bisher fern von Gott gelebt hatten, strömten in die Kirche. Viele von ihnen entschlossen sich, überwältigt von der Kraft Gottes, Christ zu werden. Unter ihnen war ein junger, landesweit bekannter Boxer. Man sagte über ihn, dass er nichts fürchtete. Seine Gegner berichteten von brachialer Gewalt, mit der er auf sie einprügelte. Aufgewachsen im Haus überzeugter Kommunisten, hatte dieser junge Mann noch nie vorher eine Kirche betreten. Die spektakuläre Heilung eines Freundes hatte ihn neugierig gemacht. Er kam mit zum Gottesdienst. Die fröhliche Popmusik, die tiefgehenden Reden und vor allem die Berichte über das erlebte Wirken Gottes beeindruckten ihn sehr. Immer wieder kam er zu den Veranstaltungen. An einem Abend verstand er schließlich, was diese Menschen mit dem Begriff Bekehrung meinten und entschied sich, Jesus sein Leben zu geben. Eine radikale Lebenswende war die Folge. Schon am nächsten Tag schrieb dieser bekannte junge Sportler seinen Eltern nach Moskau einen Brief und berichtete ihnen von seiner Entscheidung, Christ zu werden. Diese Nachricht schlug wie ein Blitz aus heiterem Himmel ein. Tief besorgt um die psychische Gesundheit ihres Kindes, erschienen die Eltern ein paar Tage später in der Olaikirche. Hier wollte ihr Sohn sie treffen. Die Eltern hatten ihren Sohn spartanisch und distanziert erzogen. Auf viel Gefühlsnähe wurde verzichtet. Schon früh hatte sich der Junge seinem Boxerclub angeschlossen. Nur keine Gefühle zeigen, hatte ihn sein Trainer dort gelehrt. Im Laufe der Jahre hatte sich der junge Mann verhärtet und auch seinen Eltern gegenüber keine Gefühle gezeigt. Noch nie hatte er seine Eltern herzlich umarmt, geschweige denn geküsst. Doch wie anders war die Begegnung jetzt. Er sah seine Eltern im Eingang der Kirche, lief auf sie zu, umarmte seine völlig überraschte Mutter und gab ihr einen Kuss. Dann war der Vater an der Reihe. Der Sohn strahlte Wärme, Zärtlichkeit, Liebe aus. Jesus hat aus mir einen Menschen gemacht. Ich kann wieder lachen, lieben, Gefühle haben. Es ist so anders, sprudelte es aus ihm heraus. Und er lud seine Eltern ein. Bleibt doch, glaubt mir, hier wird euch niemand belästigen. Schon bald begann der Abend. Die Eltern blieben tatsächlich. Und am Ende des Abends standen beide, tränenüberströmt, vor dem Altar. Als sie gefragt wurden, warum sie sich entschlossen hatten, Gott in ihr Leben zu lassen, sagte die Mutter: Unser Sohn war kaltherzig. Sein Herz war wie Stein. Jetzt kann er lieben. Es muss diesen Gott geben, denn wer sonst könnte eine solch radikale Veränderung bewirken?
Ein kleines Beispiel dafür, was es heißt, dass Menschen aufblühen, wenn sie diesen Gott erleben. Ja, baut einander auf, aber ich kann nicht ganz enden ohne den nächsten Teil dieses Textes, weil die Erfahrung zeigt natürlich, es geht auch anders. Und da heißt es weiter, Petrus schreibt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Viele Ausleger sprechen hier schon über den Umgang mit Anfeindungen von Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben und die dann Christen überhaupt nicht verstehen können. Ich möchte mal bei der Gemeinde bleiben, weil Petrus trennt hier nicht so deutlich. Glaubt ihr eigentlich, dass es Böses unter Christen gibt? Ich nehme so ein leichtes Nicken wahr, so zögerlich. Wir brauchen uns nur die Briefe von Paulus anschauen. Da wissen wir das, dass das so ist. Ich bekomme gerade von einer Gemeinde aus der Entfernung mit, da haben Leute was angesprochen, wo sie gemerkt haben, das passt hier nicht und das ist ungut. Die werden jetzt geschnitten und verachtet in der Gemeinde. Das Böse macht doch keinen Bogen um die Gemeinde und sagt, oh, Sonntagmorgen hier, also hier, da habe ich sowieso keine Chance, da gehe ich mal drum rum. Bei denen habe ich verloren. Mein Schwiegervater hat immer gesagt, der ja Jahrzehnte Pfarrer war, der hat immer gesagt, Carsten, wenn ich Teufel wäre, würde ich in der Gemeinde anfangen. Und da Unruhe stiften. Und da Leute gegeneinander aufbringen. Weil da würde ich verhindern, dass das ein Hoffnungsort ist. Nein, der will, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo Leute reinkommen und sagen, hier ist auch nicht anders als überall. Und weil wir alle die Neigung zum Bösen in uns haben. Und manchmal ist sogar ein Reflex. Und es ist gar nicht schwer, dass man sich richtig anstrengen muss, mal Böses zu tun. Das geht so leicht. Woran denken wir dabei? Wir brauchen ja nur mal diese Begriffe umdrehen. Die ersten beiden könnte man so sagen, dass mir andere egal sind. Der dritte unbarmherzig, da steht in den Sprüchen in der Bibel, ein barmherziger Mann nützt auch sich selber, aber ein Herzloser schneidet sich ins eigene Fleisch. Der sagt nicht, das Gegenteil von Barmherzigkeit ist unbarmherzig, sondern herzlos. Und das letzte, Hochmut, da könnt ihr wahrscheinlich alle von was erzählen. Aber was ist es konkret? Es sind ja immer noch allgemeine Begriffe. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was kann das konkret heißen? Konkret kann das so aussehen, dass man in der Gemeinde missachtet wird, übergangen wird, andere herabsetzt, schnippisch mit ihnen umgeht, neidvoll Dinge klein erklärt, belächelt wird, verleumdet, oder mundtot, oder besserwisserisch, oder man tratscht, oder man beleidigt. Und wenn wir jetzt mal hier diese Offenheit hätten und könnten mal zusammensitzen und würden alle unsere Verletzungen aus Gemeinde in eine große Schüssel werfen, dann kämen wahrscheinlich noch viel mehr zusammen. Warum ist das böse? Weil es lieblos ist. Weil da Menschen nicht aufblühen können, sondern das ist so, als wenn man eine junge Blume in eine frostige Umgebung pflanzt. Das passiert einem ja schon manchmal, wenn man zu früh seine Sachen aus dem Gewächs raus praktisch in den Garten pflanzt und dann kommt der Frost. Dann blühen die nicht mehr auf. Dann machen die so. Und das kommt alles bei uns vor, weil wir alle dazu fähig sind. Jeder von uns, das steckt in uns allen, diese Neigung. Und welche Optionen gibt es denn oft, auf das Böse zu reagieren? Ich will mal drei anzeichnen, da gibt es sicher noch mehr. Die erste ist, wenn mich das Böse trifft, dann reagiere ich genauso. Ja? Auge um Auge. Die zweite ist, wenn mich das Böse trifft, dann mache ich einen ganz breiten Rücken und rede hinterm Rücken mit anderen. Die dritte Möglichkeit, wenn mich das Böse trifft, ist, dass ich gar nichts sage, aber dass ich Gedanken habe, die alles andere als gut sind, die den anderen fertig machen. Ja? Alles das kennen wir in unterschiedlichen Varianten. All das haben wir auch schon erlebt, bei uns selber oder bei anderen. Und jetzt sagt Petrus, es gibt eine vierte Möglichkeit. Und die vierte Möglichkeit, die mache ich mal wie so diese beiden Striche. Die vierte Möglichkeit heißt Gutes tun und er formuliert es ganz konkret, segnen. Das ist die vierte Möglichkeit, wie man reagieren kann. Und wisst ihr was? Segnen, diese Segenshände sollen das sein. Segnen ist die göttliche Art der Vergeltung. Gott sagt, du darfst vergelten, aber in meiner Art. Und die heißt segnen. Segne die, die dir etwas antun. Wir sagen so schön, vergelt's Gott immer, wenn wir was Gutes erleben. Warum sagen wir das nicht, wenn wir was Schlechtes erleben? Vergelt's Gott, er tut dir Gutes. Bonhoeffer hat gesagt über Segen, Segen heißt die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem Gott. Das ist Segen, du gehörst trotz allem Gott. Und Petrus sagt nicht nur, also Segen ist die vierte Option, sondern Petrus sagt, segnen ist die einzige Option. Die anderen kennt Gott nicht. Segnen ist die einzige Option, Gutes tun. Das nimmt dem Bösen die Kraft. Segnen nimmt dem Bösen die Kraft. Ich möchte euch das kurz vormachen. Ich habe hier so einen wunderschönen farbigen Flummi. Dieser schöne farbige Flummi ist jetzt mal das Böse. Weil das Böse kann sich auch manchmal sehr schön verkleiden. Ja, kommt manchmal ganz freundlich und nett daher. Und wenn man dahinter schaut, ist es eben dunkel. Ne? Was macht das? Das Böse kommt auf mich zu. Ja? Ich bin jetzt da unten der Boden. Ne? Brauche ich gar nicht viel aufwenden, Energie. Ja? Die Energie ist schon drin, die wird nur umgelenkt. Ja? Die geht zurück. Ja? Das heißt, wenn mein Herz hart ist, wenn mein Herz nicht gefüllt ist mit dem und das nicht kennt, dann wird immer diese Reaktion da sein auf das Böse. Was passiert, wenn mein Herz weich ist, vom Geist Gottes bestimmt, geprägt? Guck mal, das ist so, als wenn mein Herz hier liegt, hier unten, ja? Und jetzt mache ich mal denselben Versuch. Ich schmeiß mal richtig feste. Keine Chance. Ein weiches Herz, das segnet, nimmt dem Bösen die Kraft. Und das ist das, was Petrus uns, glaube ich, vermitteln will. Und segnen heißt, jemanden unter Gottes guten Einfluss stellen. Gottes Heil auf jemanden legen und bitten, dass Gott ihm Gutes tut. Ganz praktisch kann das sein, du bist verletzt worden und du sagst, Herr, das tut weh, das schmerzt mich, das war ungerecht, wie auch immer. Und jetzt segne du denjenigen oder diejenige, die das getan haben. Segne du. Wirke mit all deinem Guten in ihr Leben hinein. So praktisch und so einfach ist eigentlich segnen. Und vielleicht als Tipp, der nicht nur für euch gilt, sondern für mich auch. Dass wir erst auf das reagieren, was uns so, wenn wir gesegnet haben. Also, dass du nicht mehr sagst, ich reagiere sofort, sondern es kommt immer der Schritt dazwischen, ich segne. Und glaub mir, wenn du diesen Schritt gehst und segnest, wird deine Reaktion anders ausfallen. Du kannst gar nicht mehr so wie vorher. Und das ist der praktische Schritt, den Petrus uns mitgibt. Erst segnen und dann gucken, wie du reagierst. Ja, segnen statt vergelten. Ich schließe. Wie wird die Gemeinde als Hoffnungsort erlebt? Da, wo Menschen sich durch Jesus aufbauen, gegenseitig. Durch das, was Jesus ausmacht. Und wo gesegnet wird, statt einfach vergolten. Und da merkt ihr, ja, die Gemeinde ist dieser Hoffnungsort, aber sie muss es immer wieder auch werden. Das hat man nicht in der Tasche, ja? Sondern sie ist der Ort, wo genau darum immer gerungen wird, weil uns das ausmacht, weil Jesus uns diese DNA gegeben hat, weil wir Körper von ihm sind und weil wir seine Braut sind. Und alle, die schon mal die Erfahrung einer Hochzeit machen konnten, die wissen, dass man da viel Hoffnung mit verbindet. Und deswegen wollen wir zum Abschluss der Predigt noch einmal den zweiten Teil vom Anfang hören. Und jetzt vielleicht noch mal mit anderem hinhören, noch mal mit anderem verstehen. Und dann singen wir miteinander das Lied, das dazu passt, wir gehören zusammen.
Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aussteht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.
Hier treffen sich unsere Wege, jeder kommt so, wie er ist. Diesen Moment zu erleben mit einem Gott, der uns vermisst. Wir gehen gemeinsam nach vorne, begegnen uns vor seinem Thron, finden das, was uns verbindet. Den Vater, den Geist und den Sohn. Wir gehören zusammen, wir lieben denselben Gott und loben seinen Namen, er ist stärker als der Tod. Wir gehören zusammen, wir machen die Herzen weit und loben seinen Namen bis in alle Ewigkeit, bis in Ewigkeit. Wir stehen ein für den Frieden.